Ja, dann wollen wir heute weitermachen mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, nämlich Offenbarung Kapitel 3, Verse 7 bis 13. Wir hatten das letzte Mal schon den ersten Teil mit der Einleitung gesehen und mit der kirchengeschichtlichen Einordnung. Und wir wollen heute beginnen mit der Vers-für-Vers-Auslegung. Aber bevor wir Vers für Vers durchgehen, möchte ich einfach zur Erinnerung nochmal das Sendschreiben vorlesen. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So viel das Sendschreiben. Wir wollen beginnen mit dem Vers 7. Und zwar haben wir hier, wie in allen Sendschreiben, die Beschreibung Jesu Christi. Diese Beschreibung hat stets einen Bezug zum aktuellen Sendschreiben. Und das wollen wir jetzt hier betrachten. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Erstmal wissen wir, dass der Herr Jesus spricht. Er hat dieses Sendschreiben gegeben und er nennt sich hier der Heilige und der Wahrhaftige. Erstmal der Heilige. Wir wissen, was heilig bedeutet. Heilig bedeutet auf der einen Seite frei von Sünde, frei von Schuld. So wird es immer wieder verwendet. Sehr häufig bedeutet es aber auch abgesondert. Wenn Gläubige als heilig bezeichnet werden, werden sie als abgesondert für Gott bezeichnet, abgesondert, um Gott zu dienen. Wenn die Engel natürlich ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, wird die absolute Heiligkeit Gottes beschrieben. Er ist abgesondert von der Sünde, er ist absolut vollkommen heilig und perfekt. Und so sehen wir, dass Gott zum Beispiel in Jesaja 43, Vers 15, aber auch in vielen anderen Bibelstellen als der Heilige bezeichnet wird. Er sagt, ich, der Herr, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Also eine Bezeichnung, die sehr häufig für Gott verwendet wird. Wir sehen aber auch, dass sie für Jesus Christus verwendet wird. Zum Beispiel hier in Apostelgeschichte 3, Vers 14. Da wird gesagt, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Und es ist interessant, dass wenn wir Jesaja 6 betrachten, wo er Jesaja berufen wird, wo er die Herrlichkeit Gottes sieht, ja, da sieht er wirklich seine Herrlichkeit und er hört, wie eben ja, die Engel ausrufen, heilig, heilig, heilig. Er darf das sehen, er darf Zeuge davon sein. Und das bezieht sich hier auf Gott. In Johannes 12, Vers 41 wird das aber auf Jesus Christus bezogen. Diese Stelle schlagen wir ganz kurz auf. Johannes 12, Vers 41. Da sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Dadurch, dass hier gesagt wird, seine Herrlichkeit und im Zusammenhang ist Jesus Christus gemeint, sehen wir hier, dass das auf Jesus Christus bezogen wird. Und somit ist es auch hier ein Beweis für die Gottheit des Herrn Jesus. Dieser wunderbare Titel, Heiliger, wird auf Jesus bezogen. Und da, wo eben Jesaja die Herrlichkeit des Herrn sieht, wird es im Neuen Testament auch auf Jesus Christus bezogen. Und so gibt es viele andere Beispiele, wo wir Stellen haben, die im Alten Testament sich auf den Herrn beziehen. Also Herr, groß geschrieben, das Tetragrammaton, die vier hebräischen Buchstaben, die auch mit Jahwe wiedergegeben werden, die dann im Neuen Testament eben auf Jesus bezogen werden. Und somit ist ganz klar, dass der Herr Jesus Gott ist. Sie haben hier in der Apostelgeschichte den Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen wollten sie einen Mörder, nämlich den Barabbas. Ja, wenn wir das betrachten, die Heiligkeit des Herrn, der Herr Jesus ist der Heilige, Gott ist heilig, dann bedeutet das auch für uns eine Aufforderung. Nämlich in 1. Petrus 1, Verse 15 bis 16 heißt es, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also, wir sollen Nachahmer Gottes sein, sagt uns Paulus. Wir sollen also sein wie er. Wir sollen würdig wandeln der Berufung, zu der wir berufen worden sind. Und die Heiligkeit Gottes verpflichtet uns, auch selbst ein heiliges Leben, eine heilige Nachfolge zu praktizieren. Das heißt, natürlich die Sünde meiden, das heißt, Werke der Gerechtigkeit tun, das heißt, Christus ähnlicher werden, immer mehr dieser Heiligkeit entsprechen. Und wie ich gesagt habe, natürlich auch, wenn wir den Sinn von abgesondert betrachten, abgesondert zu sein für ihn, nämlich für den Dienst, für den Herrn. Dazu hat er uns berufen, um ihm zu dienen. Und ja, dieser Dienst soll natürlich dem Wort Gottes entsprechen, in Übereinstimmung mit seinem Wort sein. Somit ist das eine hohe Berufung, die wir hier haben. Wir wissen natürlich, wir wandeln in Schwachheit, wir wandeln in diesem gefallenen Leib. Aber wie wir sehen werden, kann gerade Gott da sich verherrlichen. Er kann in dem Schwachen mächtig wirken. Dann wird er bezeichnet als der Wahrhaftige. Jesus selbst sagt über sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist also die Wahrheit. Und wenn wir jetzt die Gemeinde von Philadelphia betrachten, diese Gemeinde befand sich in einem Umfeld der Lüge, in einer Welt, wo Lüge, wo Ungerechtigkeit, wo das alles normal war. Und wenn wir uns betrachten, in welch einer Welt befinden wir uns, wie ist die Welt geprägt, in der wir tagtäglich leben, dann wissen wir auch, es ist eine Welt, die von Lüge geprägt ist. Und wir sollen uns unterscheiden, wie der Herr Jesus, der die Wahrheit ist, der gekommen ist, um der Wahrheit Zeugnis zu geben, sollen wir die Wahrheit reden, die Wahrheit untereinander reden, sollen wir ein Zeugnis sein für die Wahrheit. Nur durch die Wahrheit, nämlich durch Jesus Christus, kommen wir überhaupt zum Vater und somit gehören wir dem an, der die Wahrheit ist, der auch wahrhaftig ist, wie es hier heißt in Vers 7, aber dieses Wort ist verwandt von der Wurzel her, auch so sollen wir wahrhaftig sein, sollen wir authentisch sein, sollen wir wirklich dem entsprechen, der uns berufen hat. In 1. Johannes 5, Vers 20 lesen wir, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Auch hier sehen wir, wie der Herr Jesus, der wahrhaftige Gott, genannt wird. Das bezieht sich nämlich auf den Herrn Jesus und nicht auf den Vater. Der Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Zu ihm gehören wir. Er hat uns Verständnis gegeben. Wir durften den Wahrhaftigen erkennen. Wir durften zu ihm finden. Und deswegen sollten wir dieser Eigenschaft des Herrn auch mehr und mehr entsprechen. Also das ist der Herr Jesus. Er hat diese wunderbaren Eigenschaften, unter anderem natürlich der Heilige, der Wahrhaftige. Und weiter wird uns gesagt, der den Schlüssel Davids hat. Was ist gemeint mit dem Schlüssel Davids. Erstmal, wir kennen David aus dem Alten Testament. Wir wissen, dass David die Verheißung hatte, dass aus seinem Nachkommen der Messias in die Welt kommen würde. Er ist ein Nachkomme Davids. Und so sehen wir immer wieder in Verbindung mit David die messianischen Verheißungen. Und wenn wir jetzt Schlüssel betrachten, Schlüssel bedeutet Autorität. Und wir haben hier eine Bibelstelle in Jesaja 22, die etwas ähnlich klingt wie unsere. Da geht es zwar um einen anderen Sachverhalt, aber wir schauen uns doch diese Stelle ganz kurz an, weil sie etwas Interessantes über einen Schlüssel aussagt. Da heißt es, ich lese ab Vers 20, und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, so dass wenn er öffnet, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand aufschließen kann. Es geht hier um einen untreuen Verwalter und dieser untreue Verwalter, der sollte seines Amtes enthoben werden und stattdessen wird Eliakim dieses Amt bekommen, er wird diesen Schlüssel bekommen, was eben für diese Autorität und den Zugang zum Haus Davids steht. Dieser Verwalter hatte eben den Zugang, er hatte gewisse Vorrechte, die er natürlich treu ausüben sollte. Und somit sehen wir, dieser Schlüssel steht für Autorität, steht für dieses Amt eben, dieses Verwaltungsamt. Und hier im Neuen Testament geht es ja um die Autorität über die messianische Verheißung. Ja, Jesus hat die Autorität und den Zugang zu allen messianischen Verheißungen. Wir hatten bereits in Offenbarung 1, Vers 18 das Konzept des Schlüssels betrachtet. Da ging es darum, dass er die Schlüssel des Totenreiches und des Todes hat. Es geht dann weiter, der öffnet, so dass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Wir sehen hier, es ist der Herr Jesus, der öffnen kann und der wieder zuschließen kann. Und das steht für die absolute Autorität des Herrn Jesus. Er selbst hat er gesagt zu den Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Diese Macht hat er. Und somit sehen wir, er hat die absolute Autorität, er kann zuschließen, dann bleibt es geschlossen und er kann öffnen, so dass es auch geöffnet bleibt. Und das entspricht der Aussage im Alten Testament, der allgemeinen Aussage über Gott, Jesaja 43, Vers 13. Auch fernerhin bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Also wenn Gott wirkt, wenn Gott etwas beschlossen hat, wer kann es abwenden? Und auch in Jesaja wird Folgendes gesagt, Jesaja 46, Vers 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ja, er ist souverän und das, was er in seinem Ratschluss beschlossen hat, das wird geschehen. Alles, was ihm gefällt, wird er vollbringen. Und hier sehen wir die Souveränität Gottes, diese große Macht Gottes. Wir kommen nun zu Vers 8. In Vers 8 lesen wir, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wir hatten ja bereits gesehen in der Einleitung, dass diese Gemeinde Philadelphia nicht getadelt wird. Sie wird nur gelobt und sie bekommt Verheißungen. Und somit finden wir auch hier jetzt kein Tadel. Es kommt zwar auch die Aussage, ich kenne deine Werke. Der Herr kennt die Werke dieser Gemeinde, sagt aber nichts Negatives über die Gemeinde. Er kennt die Werke der Gemeinde. Und aus all dem anderen, was gesagt wird über diese Gemeinde, beurteilt er diese offensichtlich positiv. Deswegen macht er jetzt direkt weiter und sagt, siehe, Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und jetzt kommen wir hier erstmal auf diese Aussage, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Was könnte damit gemeint sein? Manche beziehen es einfach darauf, dass viele in das Reich Gottes eingehen, also von der Gemeinde, also dass es einfach die Rettung bedeutet. Aber wenn wir im Neuen Testament schauen, wo solche Türen verwendet werden, dann sehen wir, sie werden oft für die Möglichkeit zum Dienst für den Herrn gebraucht. Und das sehen wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 8 bis 9. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Ja, es hat sich eine Tür aufgetan für den Dienst, für das Evangelium, durch die eben Paulus durchgehen konnte und dienen konnte, und entsprechend waren auch die Widersacher auf dem Plan. Und in Kolosser 4, Verse 2 bis 4 haben wir eine Aufforderung zum Gebet. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Hier ist das Gebetsanliegen, dass eine Tür für das Wort sich auftut, eine Tür, um eben das Wort Gottes zu verkündigen. Und so passt es besser hier in Philadelphia, das auch so zu betrachten. Dieser Gemeinde wird die Möglichkeit gegeben, wird eine Tür aufgemacht, das Evangelium zu verkündigen. Gott hat ihnen diese Möglichkeit zum Dienst gegeben und somit durften sie Zeugen sein für das Evangelium. Für uns bedeutet es natürlich auch, dass wir auch für dieses Anliegen beten sollen. Wir sollen beten dafür, dass auch uns eine Tür aufgetan wird, dass wir die Möglichkeit haben, Christus zu bezeugen. Denn wir wissen, er ist derjenige, der das wirken muss, der das schenken muss, der diese Möglichkeit schenken kann. Im Epheserbrief heißt es, dass die Werke, in denen wir wandeln, schon vorbereitet sind. Das heißt, wir können nicht einfach aus eigener Kraft eine Tür aufreißen, sondern der Herr muss diese Tür auftun. Verkündigen können wir ihn natürlich überall, aber dass eine Tür aufgetan wird, heißt, dass es wirklich eine Möglichkeit ist und dass eine Offenheit da ist, dass das Evangelium sich auch wirklich verbreitet. Und deswegen sollen wir dafür beten, sollen wir ringen um dieses Anliegen. Es geht aber noch weiter. Wir werden sehen, dass dadurch, dass es eine Begründung gegeben wird, sind gewisse Bedingungen zu erfüllen von der Gemeinde, und in dem Fall sind sie erfüllt und wir betrachten nun diese Bedingungen. Und das ist natürlich auch ein Anlass, dass jeder sich prüft, jeder sein eigenes Leben, seinen eigenen Wandel überprüft, inwieweit trifft das auf mein eigenes Leben zu. Auch das eigene Leben kann ein Hindernis dafür sein, dass wir Zeugen sind. Ja, vielleicht sind wir sehr eifrig und verkündigen hier und dort das Evangelium, aber dieses Zeugnis ist nicht wirklich wirksam, dass Menschen davon berührt werden, dass Menschen ins Nachdenken kommen. Das kann daran liegen, dass wir selbst ein Hindernis sind. Muss es nicht, denn es gab immer Pioniere, es gab immer solche, die jahrelang gesät haben, die mühsam ausgesät haben und die Frucht ihrer Arbeit nicht sehen durften. Es kamen dann vielleicht später andere, die dann auf den gleichen Grund gesät haben und dann ernten durften sozusagen. Also andersrum dürfen wir es nicht folgern, dass wenn jemand das Evangelium verkündigt und das Ergebnis in Anführungsstrichen nicht sieht, dass er einen schlechten Wandel hat. Aber das kann natürlich ein Grund sein und das ist natürlich ein Punkt, den wir wirklich ernsthaft vor Gott bewegen und prüfen sollten. Wir schauen jetzt hier Philadelphia an, die natürlich gelobt sind, und ich denke mal, für jeden von uns, da Philadelphia eben solch eine lobenswerte Gemeinde ist, ist es erstrebenswert, dass wir uns diese Gemeinde als Vorbild nehmen und dass wir wirklich ernsthaft prüfen, entsprechen wir dem oder entsprechen wir dem nicht. Dass wir nicht einfach sagen, ja, wir sind Philadelphia, ist ja alles gut, sondern dass wir demütig sind und dass wir wirklich bereit sind, uns von Gott auch Dinge aufzuzeigen, wo unser Leben, wo unser Wandel eben nicht dem Wort Gottes entspricht. Wir haben jetzt hier die Aussage, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Erstmal diese Aussage, du hast eine kleine Kraft. Wenn wir das so sehen, könnten wir das positiv oder negativ deuten. Negativ, ja, wenn wir sagen, das bedeutet, Paulus fordert uns ja auf, seid stark in dem Herrn, aber diese Gemeinde ist nicht stark in dem Herrn, hat also eine kleine Kraft. Ja. Das passt aber nicht in die Gesamtbeschreibung der Gemeinde. Und deswegen schauen wir uns ein paar Stellen an, wo es auch um solch ein Thema geht. Zum Beispiel Lukas 12, Vers 32, da lesen wir, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Es ist plausibler, dass diese Gemeinde vielleicht zahlenmäßig nicht so groß war, ja, dass sie so gesehen eine kleine Kraft haben, dass sie vielleicht auch berufen worden sind aus solchen, die eher arm sind, die mittellos sind, ja, die in der Welt betrachtet, in der Welt gesehen als nichts gelten. Und das entspricht ja auch dem Wirken Gottes, denn er sagt uns im Korintherbrief, ja, dass das Elende der Welt von Gott berufen wird. Und nicht die Starken und Kräftigen und Reichen, sondern die Elenden, die Schwachen, das sind die, die Gott beruft. Und hier heißt es aber, du kleine Herde, es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Gott beruft die Schwachen, Gott beruft die Elenden, er verherrlicht sich an ihnen, er gebraucht sie mächtig, nämlich mit seiner großen Kraft. Und deswegen sagt auch Paulus in 2. Korinther 12, Vers 10, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Herr Paulus sagt genau diese Dinge, ja, die ihn menschlich gesehen, die ihn vielleicht von seiner körperlichen Kraft her runterziehen. Genau daran hat er gefallen. An Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Das sind alles Dinge, wo wir vielleicht denken, wenn wir darüber lesen, will ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben haben. Aber Paulus sagt, er hat Gefallen daran, er hat Wohlgefallen daran. Er weiß, dass wenn diese Dinge da sind in seinem Leben und er sozusagen von diesem Aspekt her schwach ist, dann ist er eigentlich stark. Denn es sind diese Dinge, die ja, uns dessen bewusst machen, dass wir Christus brauchen, dass die Aussage wahr ist, die er gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. In Zeiten, wo wir stark sind, wo es uns gut geht, wo wir uns des schönen Wetters erfreuen und des schönen Lebens erfreuen, neigen wir dazu, auf die eigene Kraft zu vertrauen. Neigen wir dazu, eben nicht alles bei Christus zu suchen, ihn allein zu suchen. Ja, ist dieses Gefühl der Ohnmacht eben nicht so da. Aber wenn diese Dinge vorhanden sind, dann kann Christus mehr wirken, kann Christus sich verherrlichen, kann er in seiner Kraft wirken. Ja, weil wir meinen, wir können nichts, ja, es ist keine Kraft da, es ist keine Möglichkeit da, etwas zu tun. Aber genau dann kann Christus mächtig wirken. Und das sollte natürlich auch dazu führen, dass wir umso mehr Christus suchen. Denn es kann natürlich sein, dass solche Dinge, das Leiden, das Nöte dazu führen, dass wir uns entfernen von Christus. Aber Gott möchte genau das Gegenteil, dass wir ihn umso mehr suchen in diesen Nöten, in diesen Schwachheiten, in allen diesen Dingen. Paulus hat Wohlgefallen daran und in 2. Korinther 13, Vers 4 heißt es, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Ja, was uns bei dem Ganzen helfen kann, ist der Gedanke, welchen Weg ist der Herr Jesus gegangen? Der Herr Jesus ist den Weg des Leidens gegangen, er ist ihn freiwillig gegangen, er hat sich freiwillig demütigen lassen, erniedrigen lassen, ist ans Kreuz gegangen. Ja, er wurde aus Schwachheit gekreuzigt, heißt es hier. Aber wir wissen auch, er wurde auferweckt, er ist auferstanden, er lebt. Und jetzt sagt er, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und im Prinzip geht es darum, seine Gesinnung mehr und mehr zu haben und die Bereitschaft, auch seinen Fußstapfen des Leidens zu folgen. Weil genau da erkennen wir ihn. Da werden wir ihm ähnlicher, wenn wir wissen, wir leiden um seinetwillen. Petrus sagt, der Geist der Herrlichkeit ruht auf den Leidenden um Christi willen. Wir sehen aber hier jetzt, was noch dazugehört, nämlich ein ganz wichtiger Punkt, und hast mein Wort bewahrt. Also dieser Gemeinde wurde nicht einfach so eine reichliche, gute Möglichkeit zum Dienst gegeben, sondern diese Gemeinde hat sich durch Treue gegenüber dem Wort Gottes ausgezeichnet. Und das ist mutmachend für uns, dass auch wir uns prüfen, inwiefern bewahren wir sein Wort. Denk mal, jeder wahre Christ wird sagen, ich lebe nach dem Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes ist mein Maßstab, das ist die Bibel, danach lebe ich. Aber wie sieht es wirklich aus, wenn es konkret wird? Wie setzen wir das Wort Gottes konkret in unserem Leben um? Und da müssen wir uns immer wieder prüfen. Ich kann hier beispielhaft nur ein paar wenige Dinge aufgreifen, die eben mit dem Befolgen des Wortes Gottes in Verbindung stehen. Aber da wir die Bibel haben, die sehr umfangreich ist, sind natürlich noch viel mehr Dinge dort geschrieben. Aber ganz wichtig ist doch die Liebe zum Herrn und das Befolgen seiner Gebote aus der Liebe. Und ganz wichtig ist natürlich zu wissen, dass die Liebe das höchste Gebot ist. Deswegen ist es gut, da mal anzufangen, wenn wir uns fragen. Manchmal kann es ja wirklich so sein, dass wir sagen, ich bin überfordert. Es gibt so viele Dinge, die wir zu beachten haben und die wir tun sollen und lassen sollen. Aber wir dürfen wissen, es fängt an bei der Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Wir sollen ihn lieben. Wir sollen einander lieben. Ich lese mal Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also, es ist wichtig, wie wir hier sehen, in der Liebe zum Herrn zu wachsen und aus Liebe heraus sein Wort zu befolgen. Es geht nicht um ein gesetzliches Befolgen von irgendwelchen Vorschriften, sondern es geht um die Liebe zum Herrn. Und um der Liebe zum Herrn willen, befolgen wir gern das, was er uns gesagt hat, oder so sollte es sein. 1. Johannes 3, Vers 10, da heißt es, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Ja, wir haben auf der einen Seite die Liebe Gottes zu uns, unsere Liebe zu Gott, aber das fließt natürlich in die Liebe zueinander. Und wer seinen Bruder nicht liebt, sagt uns Johannes hier ganz hart, der ist nicht aus Gott. Das heißt, ein wahrer Gläubiger wird mehr und mehr auch die Geschwister lieben. Wenn das nicht der Fall ist, also in keinster Weise der Fall ist, dann muss man sich sogar hinterfragen, ob man wirklich gläubig ist. Wir müssen natürlich auch wissen, es ist ein Wachstumsprozess. Es ist nicht so, wir kommen zum Glauben und es ist alles da und wir sind überfließend vor Liebe gegenüber allen Geschwistern. Weil das nicht so ist, werden wir immer wieder dazu aufgefordert und müssen uns immer wieder prüfen, inwiefern ist diese Liebe vorhanden, diese Liebe, die sich dann auch ganz praktisch in Werken zeigt. Deswegen heißt es in 1. Petrus 1, Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Also es ist wirklich die Aufforderung, einander beharrlich zu lieben. Beharrlich sich auszustrecken zum anderen und diese Liebe praktisch zu praktizieren. Und wir hatten ja immer wieder mal das Thema der Liebe. Die Liebe Gottes, die hat sich gezeigt im Handeln. Der Herr Jesus hat gehandelt, er ist ans Kreuz gegangen. Die Bibel sagt uns ja, er ist für die Feinde gestorben. Also er ist für solche gestorben, die ihn erstmal abgelehnt haben, die gegen ihn gesinnt waren. Und nicht für solche, die ihm sowieso zugeneigt waren. Klar, die Jünger waren es bis zu einem gewissen Grad, aber als dieser Moment kam, als der Moment der Gefangennahme kam, haben ja auch sie ihn verlassen. Und da Gott in seiner Liebe gehandelt hat, also wirklich aktiv geworden ist, ist das das Modell, das Vorbild für uns, dass auch wir aktiv werden, dass wir handeln. Und ich hatte das letztes Mal schon angedeutet, das geht über das hinaus, dass wir die Versammlung der Gemeinde besuchen und uns nett Hallo sagen. Es geht nämlich darum, dass wir wirklich uns erkundigen, dass wir uns ausstrecken zum anderen und dass wir auch ja unabhängig von den Versammlungen für die anderen da sind. Und um das mal genauer zu betrachten, habe ich ein paar Fragen zur Selbstprüfung mitgebracht, wo sich jeder mal fragen kann, würde ich die mit Ja oder würde ich die mit Nein beantworten. Und zwar geht es jetzt ganz speziell natürlich um die Liebe innerhalb der Versammlung. Denn die Bibel ist da ganz klar, dass wir hier besonders die Aufgabe haben, Gutes zu tun an den Hausgenossen des Glaubens. Es ist zwar auch richtig, dass wenn wir außerhalb der Gemeinde Gläubige kennen, dass wir hier natürlich Liebe erweisen, aber unsere Berufung, unser Dienst und die Gaben, die wir bekommen haben, sind erstmal primär für den Dienst innerhalb der Gemeinde, in der wir uns befinden, zu der wir uns versammeln. Also erste Frage, hast du dich kürzlich, zum Beispiel im Laufe der letzten Woche, mit einem Bruder, einer Schwester der Gemeinde getroffen, um zu dienen? Ja, zum Beispiel, um den Bruder, die Schwester im Glauben zu stärken oder zu trösten, zu ermahnen oder auch praktische Hilfeleistung zu geben. Ja, war das in der letzten Woche zum Beispiel oder kürzlich der Fall? Ist das eine regelmäßige Praxis und ein Anliegen von dir, das zu tun? Und damit meine ich nicht, dass jeder jeden wöchentlich oder so trifft, sondern dass man den Herrn fragt, Herr, wo kann ich dienen? Es ist mir ein Anliegen, den Geschwistern zu dienen, Gutes zu tun an den Hausgenossen des Glaubens. Betest du regelmäßig darum und setzt das dann auch um. Betest du also regelmäßig dafür, dass Gott dir aufzeigt, wem du in der Gemeinde dienen kannst. Ja, dass du zum Beispiel betest, Herr, zeig mir, wo ist große Not? Wo ist ein einsamer Bruder, eine einsame Schwester, wo ich dienen kann, wo ich weiterhelfen kann? Ja, vielleicht sagst du dir ja, ich selbst bin so ein einsamer Bruder, eine einsame Schwester. Vielleicht findest du einen anderen einsamen Bruder, eine andere einsame Schwester und ihr könnt euch gegenseitig dienen. Also es ist wirklich ein Anliegen zum Gebet, weil wir Gaben bekommen haben von Gott, um eben einander Handreichung zu tun, weil wir gemeinsam zum Haupt, zu Christus eben hinwachsen. Und deswegen ist das ein gegenseitiger Dienst, wo die ganze Gemeinde gefragt ist. Natürlich berücksichtigt Gott in seinem Wort, dass es Zeiten gibt, wo wir mehr Hilfe brauchen als geben können. Ja, solche Zeiten sind ja von Gott in seinem Plan berücksichtigt. Aber sogar in so einer Zeit, wo wir denken, ich bin gerade gar nicht so fähig, jetzt anderen zu helfen, weil ich so viele Nöte habe, sogar da kann es helfen, wenn wir uns fragen, gibt es vielleicht jemanden, der hat noch mehr Nöte? Gibt es vielleicht jemanden, dem ich trotzdem dienen kann mit den geringen Gaben, die ich habe? Vielleicht kann sich genau Gott da in der Schwachheit mächtig erweisen. Und tatsächlich ist die Möglichkeit, anderen zu dienen, oft solch eine Ablenkung, solch eine Freude, dass man vielleicht die eigenen Nöte eine Zeit lang vergisst. Erkundigst du dich also aktiv nach Nöten und Anliegen der Geschwister, mit dem Ziel dafür zu beten und auch praktisch zu helfen? Und wir sehen schon, um das zu tun, muss es über das hinausgehen, muss Gemeindeleben über die offiziellen Versammlungen hinausgehen. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Kurz 5 Minuten zwischen Tür und Angel kann man zwar vielleicht mal grob abfragen, wie geht's jemandem, aber es ist nicht genug, um wirklich dich zu erkundigen, um wirklich tiefer zu blicken und zu wissen, was ist wirklich die große Not. Strebst du ernstlich danach, die Geschwister beharrlich zu lieben, also auch wenn es dich etwas kostet? Ja, oft ist ja das Problem in der heutigen Zeit, wir haben keine Zeit. Wie soll ich neben dem stressigen Alltag noch in irgendeiner Weise mich um andere kümmern? Oder vielleicht sagen wir, ein bisschen geht es schon, aber wenn es mich was kostet, dann lieber nicht. Strebst du danach, die Geschwister der Gemeinde mit herzlichem Erbarmen anzunehmen? Auch diejenigen, die dir nicht so liegen, auch diejenigen, die dich vielleicht schon mal verletzt haben. Er zieht als Auserwählte Gottes herzliches Erbarmen an. Wir sollen Erbarmen haben auch mit den Schwachheiten der anderen, weil wir wissen, uns ist Erbarmung widerfahren. Der Herr hat sich über uns erbarmt Und so sollen wir auch die eben annehmen mit herzlichem Erbarmen, ja, wo wir vielleicht auf den ersten Blick sagen, naja, der Bruder, die Schwester liegt mir nicht so, ist nicht meine Wellenlänge oder hat mich immer mal wieder verletzt, ist zu direkt oder wie auch immer. Ja, ist das wirklich dein Bestreben, denjenigen als in Christus angenommen zu betrachten? Gott hat ihn angenommen und dass du ihn genau so annehmen möchtest. Ist das das wirklich, was du tun möchtest und worum du ringst, worum du betest? Dass es nicht etwa so ist, dass du einzelnen Geschwistern aus dem Weg gehen musst, sondern wenn es vielleicht auch so ist, dass Verletzungen schmerzen, trotzdem mit der Hilfe des Herrn es dein Bestreben und dein Anliegen ist, zu vergeben, zu vergessen und mit herzlichem Erbarmen anzunehmen. Wenn du die Fragen jetzt nicht generell mit Ja beantworten kannst, dann solltest du deinen Wandel prüfen. Denn genau das ist es, was der Herr uns gesagt hat. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Und an dem Gebot der Liebe, eben zum Herrn und zueinander, da hängt ja alles andere. Ja, alle anderen Gebote, wir können noch so viele Gebote einhalten, aber wenn das nicht gegeben ist, ist das Wichtigste, diese Grundlage eben nicht gegeben. Und die Schrift sagt uns ja auch nicht, dass wir aus eigener Kraft das tun sollen, sondern dass er eben sich mächtig erweisen möchte in all unserer Schwachheit. Und vielleicht denken wir jetzt, ja, aber es gibt ja zu viele Geschwister, um mich um alle zu kümmern. Aber ich hatte ja gesagt, es geht nicht darum, dass sich jeder um alle kümmert, sondern dass wir grundsätzlich dieses Anliegen haben, zu dienen und uns nach dem anderen auszustrecken und diese Liebe ganz praktisch zu üben. Und das kann dann Gott schon aufzeigen und aufdecken, wo die Tür für dich ist, um anderen zu dienen. Aber das macht Gemeinde aus, dass wir füreinander da sind, dass wir das umsetzen und das praktizieren, dass wir die Gabe, die wir haben, für die anderen einsetzen. Das wird es nicht bei jedem gleich aussehen. Es geht eben in erster Linie natürlich um die geistlichen Gaben, die wir haben. Wie können wir jemanden erbauen, ermahnen, trösten? Da hat uns der Herr begabt. Aber dann geht es natürlich auch darum, praktisch da zu sein. Und manchmal ist es einfach eine große Hilfe, Zeit mit einem anderen einsamen Bruder, Schwester zu verbringen. Es ist oft einfacher, als wir denken, dem anderen einen Dienst zu erweisen und für den anderen da zu sein. Und für heute möchte ich damit schließen, mit diesen Fragen. Ja, euch bitten, diese einfach noch zu bewegen, vor dem Herrn zu bewegen, mitzunehmen, weil es einfach zu diesem Namen Philadelphia, Bruderliebe, so gut passt. Und eine Gemeinde, die eben nach biblischem Modell funktioniert, da ist eben Philadelphia, die Bruderliebe, ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank.